ich habe mir einen Hackklotz erstellt.
Nein, bestimmt Hannah, 40 hör
Kilo
auf.
Schweren Original-Rogaki-Hackklotz.
Und ich muss mal jetzt noch mal kurz reingrätschen. Gibt es was Geileres als frittierten Hefeteig?
Nee.
Kartoffeln und Quark mit Bärlauchöl. Hallo.
Nicht mehr, braucht nichts mehr sagen.
Doppelrahmstufe.
Ein Podcast mit Hannah
und Zora.
So.
Hallo.
Ey, hier zwitschern die Vögel, ne? Zwitschert da draußen. Ich bin gerade auf dem Land bei meiner Schwester und ich habe eben schon im Garten gesehen, dass die kleinen Narzissen und Krokusse und Schneeglöckchen ihre kleinen Köpfchen aus dem Boden.
Meine Mutter hat mir auch schon so viele Fotos geschickt von ihrem Garten, da geht's richtig ab. Du, der Frühling liegt in der Luft. Ich rieche ihn. Er ist da. Er kommt für uns. Ich freue mich sehr, weil die Sonne erheitert mein sehr, sehr müdes Gemüt gerade etwas. Das ist doch schön.
Und um das nochmal ein bisschen wacher zu machen, da gibt es jetzt einen Kaffee.
Ja.
Erstmal einen Kaffee.
Ja, du kannst nicht so richtig schlafen, ne?
Es ist so anstrengend. Oh Gott, ich weiß nicht, was sein Problem ist. Er schläft einfach nicht. Wir kriegen gerade Zahn 7 und 8. Und ich habe meine Tage, ich habe abgestillt und Philipp hatte seinen letzten Arbeitstag und ich bin so müde, ich kann es gar nicht glauben. Das ist mein Leben in wenigen Sätzen.
Super, hey! Scheiße, ey.
Oh ja, danke. Wie geht's dir?
Mir geht's supi und ich habe tolle Sachen erlebt. Und zwar die eine Sache, und ich weiß, ich dachte eigentlich, dass ich die letzte Woche schon angeteased habe, habe ich aber nicht. Und jetzt erzähle ich dir mal was. Also,
ja,
Rogaki, du hast es schon in den Notizen gelesen, was ist denn Rogaki? BerlinerInnen wissen, was Rogaki ist. Rogaki war über ganz, ganz viele Jahre, also mehr als 50 bestimmt, so eine Feinkostinstitution in Berlin-Charlottenburg. Da hast du frischen Fisch bekommen, da hast du deine Metzgerware bekommen, da hast du die Buletten und den Kartoffelsalat bekommen, so wie man den in Berlin halt isst. Und da hat sich auch so ein bisschen die Charlottenburger Schickeria getroffen und mal zu der Bulette ein Glas Champagner getrunken.
Klar.
Alles in grün. Und es gab iconic Stehtische mit so grün Lack, weißt du, diese grünen so Lack-Tischdecken drüber.
Geil.
Ich habe diesen Laden so sehr geliebt. Ich fand den so iconic, der war so toll. Letztes Jahr im Sommer ist der Inhaber ganz plötzlich verstorben.
Oh.
Und er hat sich nicht um den Nachlass gekümmert. Bedeutet, dass dieser Laden von einem auf den anderen Tag dicht war. Niemand mehr eine Vollmacht hatte, um irgendwelche Rechnungen oder irgendwelche Sachen zu machen. Und die waren von einem auf den anderen Tag einfach nicht mehr handlungsfähig. Also die konnten nichts mehr machen und mussten dann natürlich dadurch Insolvenz anmelden, weil einfach nichts mehr ging. Und der Laden hat dicht gemacht. Von einem auf den anderen Tag, weil der Typ sich nicht darum gekümmert hat, was passiert, wenn er mal nicht mehr da ist. Richtig beschissen. Und seitdem sind alle ganz toll traurig, weil es war einfach iconic und die ganzen Mitarbeitenden haben da auch alle schon über 40 Jahre gearbeitet.
Ja,
so, war so
klar.
Richtig, die sind da verwurzelt.
Das waren die Rogakis.
Und jetzt wurde das komplette Interieur von diesem Laden versteigert und du konntest die Sachen online ersteigern. Wir haben bei diversen Versteigerungen mitgemacht. Ganz viele Sachen haben wir nicht bekommen, die wir haben wollten. Ich wollte nämlich
so
unbedingt so einen iconic Stehtisch mit dieser grünen Lack-Tischdecke haben. Haben wir nicht bekommen. Aber Hanni hat letzte Woche ersteigert und ich freue mich so sehr, weil dieses Teil ist mein Traum schon seit langer Zeit. Wenn ich mir mal meine eigene Küche baue, dann will ich das haben. Ich habe mir einen Hackklotz erstellt.
Nein, bestimmt Hannah,
40
hör auf.
Kilo schweren Original-Rogaki-Hackklotz.
Rogaki.
Rogaki.
Du bist jetzt ein
Mein Rohaki und mein Original Rohaki Rohaki wird dann in meine Future-Küche eingebaut, sodass er in die Arbeitsfläche eingelassen wird. Weißt du, daneben möchte ich eine Steinplatte.
Ja, wir sprachen und, drüber bei unseren, ja, bei unseren Traumküchen-Dreierlei.
Ja, ganz genau. Und jetzt habe ich den Original Rohaki Hackklotz von Rohaki aus der Berliner Feinkostinstitution. Ist super traurig, aber du kennst ja auch meinen Mann. Der liebt ja Dinge mit Bedeutung. Und das ist ja wohl, ja, geht ja, ist ja iconic. Mehr dazu haben wir noch die passende. Und alles bei Rohaki war halt in diesem einen richtig saftigen Grün. Und Hanni hat passend dazu noch eine Sackkarre ersteigert. Eine gute Sackkarre ist was Fantastisches, ich sag's dir.
Das ist was Fantastisches, genau.
Und also wir haben das.
Ich liebe euren Maximalismus, ey, wirklich.
Dann konnten wir halt mit dieser Sackkarre direkt mal unseren Hackklotz auch transportieren.
Ja, und das denke ich, das ist wichtig.
Das ist wichtig. Und wir waren, und die Versteigerung war auch vor Ort, in diesem leerstehenden Rohaki. Und ich habe dann gesagt so, darf ich hier bitte rein, darf ich ein paar Fotos machen? Und das war so crazy, weil das wirklich aussah, wie als wäre von einem auf den anderen Tag alle Leute verschwunden. Und es ist auch so krass, wie so ein Ort, der wird gemacht durch die Menschen, die da sind. Und sobald keine Menschen mehr da sind, ist es super traurig. Da standen noch die Champagnerflaschen und die Gläser. Das stand ja da alles noch rum. Ja, alles
bekommt so ein Geschmäckle irgendwie, ne?
Spooky, das ist, ey. Und wir waren auch im Keller und ich bin dann so durchgelaufen, war so, ich glaube nicht, dass ich jetzt hier drinne bin in den Katakomben von Rohaki und alles wird so versteigert. Du kannst ja sogar die gebrandeten Plastiktüten ersteigern. So krass. Oh, krass. Ey.
Und wer hat sich da jetzt dann darum gekümmert, um diese Versteigerung?
So eine Insolvenzfirma.
Okay.
Die haben auch immer den Namen falsch ausgesprochen. Die haben Rogatski gesagt. Das heißt nicht Rogatski, das heißt Rohaki.
Ja, und du hast jetzt den Rohaki.
Rohaki. Oh Mann, ey, das hat mich ganz so glücklich gemacht, aber ich bin da auch so durchgegangen, war so, wie schade ist es, dass so ein Ort dann einfach verschwindet.
Ja, das stimmt, das glaube ich. Aber ist doch cool, dass du jetzt ein Stück dieser Geschichte bei dir zu Hause für dein Future Home hast.
Was ich noch nicht habe, aber den Hackklotz dafür habe ich schon.
Es ist doch so witzig, ey. Ja, du warst bei Rohaki. Ich war bei Rohbridey. Mhm. Ich war in einem Brautgeschäft. Kannst
alleine?
Du's glauben?
Oder war das der Termin, den du mit Sessi und Mami gemacht hast?
Ich war bei dem Termin, es war geplant mit meinen zwei Brautjungfern, wovon eine krank war. Das heißt, ich war nur mit meiner Schwester da. Ja, es war richtig sad, aber wir hatten jetzt nun mal den Termin und wie ich jetzt ja herausgefunden habe, habe ich richtig die Zeit im Nacken, was ich hasse. Ich hasse alles an diesem Hochzeitsding. Wirklich, es nervt mich. Ich habe es letztes Mal schon gesagt mit diesem Ehering und jetzt musste ich wieder klingeln. Jetzt habe ich einen Hausschuh anbekommen und dann wurde ich da in so ein Kämmerchen geführt. Und dann habe ich dir so erzählt, was ich mir so vorgestellt habe. Und dann habe ich das erste Kleid anprobiert. Und es war alles, was ich nicht wollte.
Wirklich?
Ja, sie hat es einfach nicht verstanden.
Und aber ich sah das musst du doch hinkriegen. Das ist doch dein Job, ey.
Hanna, ich sah aus wie eine russische Oligarchin. Danach kam noch die Elfe, weil ich ihr dann gesagt habe, alles raus, keine Spitze, kein ganz schlicht. Heirate standesamtlich und am Tag der eigentlichen Hochzeit haben wir keine Trauung, freie Trauung, keine kirchliche Hochzeit. Wir machen was richtig Rotziges zuerst und danach gibt's eine Feier. Ich will eine coole, moderne Braut sein.
Eine Anti-Bride.
Ich brauche keinen Tüll. Ich brauche keine Spitze. Also nicht so zumindest. Ja. Und ich will nichts Pompöses. Ich habe mich in so ein Kleid, die hat mich da immer so reingestellt in diese Kleider, weißt du? Ich muss erstmal sagen, es war ultra funny, ne?
Ja,
ich
ist auch geil, mal so eine Kleider anzuziehen. Das ist ja schon
auch
geil.
Es war auch geil, mal solche Kleider anzuziehen. Es war auch geckig und sich selber mal dann so zu sehen in so einem Kleid, das ist ja wirklich einzigartig, ne? Es war wirklich auch ein cooler Termin. Aber insgesamt war es für mich dann, also es war wertvoll in dem Sinne, dass ich jetzt wirklich nochmal.
Dass du weißt, was du nicht willst.
Dass ich weiß, was ich nicht will. So.
Ja, und ich hatte zwei Termine und der erste war genauso schrecklich, wie du den erzählt hast. Ihr habt nicht verstanden, was ich wollte. Es kommt, glaube ich, dann wirklich auf den Laden drauf an. Das ist schon krass.
Und wir haben uns jetzt für diesen Laden entschieden, weil das war jetzt einer, ich wollte halt erstmal wirklich ein Gefühl dafür bekommen. Erstmal überhaupt gucken, was es gibt. So auch mit meiner Oberweite, mit meinem Post-Schwangerschaftskörper. Und habe wirklich, ich war überrascht dann auch von der Auswahl, die sie hatten, weil, also was ich eigentlich erzählen wollte, wir waren da, weil man da keine hier Buchungsgebühr bezahlen musste, sonst musste er für diese Beratungstermine auch immer direkt bezahlen. Ja. Das musste man da nicht, deswegen sind wir da jetzt als erstes mal hingegangen. Und dann habe ich so gesagt, so, wie sieht's aus mit so Zweiteilern, Jumpsuits, Hosenanzüge, so, weil ja. ich finde das für eine standesamtliche Hochzeit irgendwie ein bisschen passender. Und da hatte sie einen ja. Jumpsuit habe ich anprobiert. Und
ja. Ich glaube, du so. Musst zahlen. Du musst in den Laden gehen, wo man zahlt und da kriegst du dann einen richtig guten Service.
Ja. Oder weißt du was? Ich guck einfach bei Zalando.
Und lässt es dir halt ordentlich anpassen beim Schneider oder sowas.
Und lass es mir ordentlich anpassen. Ich habe auch schon, ich kann ja auch einfach nach einem, also weißt du, vielleicht ist, ich habe mir für mich überlegt, vielleicht ist es einfach kein Brautkleid, sondern vielleicht ist es einfach ein weißes Sommerkleid.
Ja.
Oder ein weißer Anzug, weißer Jumpsuit, weißt du? Das muss ja nicht unbedingt aus einem Brautgeschäft sein, habe ich mir dann überlegt. Das
also vielleicht ja guckst du nicht bei Zalando, sondern vielleicht bei
das war jetzt nur
Vestiaire. Du kannst auch mal einen geilen Gucci-Zweiteiler dir holen, wenn du schon mal heiratest. Ja,
aber du weißt, wie ich meine, weißt du, dass ich halt quasi gar nicht in so einem Brautgeschäft danach gucke, weil ich habe mich so verkleidet gefühlt, das war überhaupt nicht in die Richtung, in die ich gehen möchte. Also wirklich, jeder so, wie er mag, und die Frauen, die da die anderen Kleider anhatten, die sahen auch echt schön aus, aber ich sehe mich
Konntest
halt so einfach gar
Konntest du da andere Frauen sehen
nicht.
In anderen Brautkleidern?
Ja, das war so ein ganz verwinkeltes Gebäude. Mhm. Und es waren wirklich, ich weiß nicht, wie viele verschiedene kleine Zimmer da waren. Und in jedem Zimmer hingen halt immer so ein paar Brautkleider. Und wir durften dann teilweise mit ihr quasi mitgehen. Und da in den anderen Räumen waren dann halt auch andere Bräute. Aber es war jetzt nicht so, dass man dann da so richtig dass man daneben stand, sondern man hat die dann immer so aus dem Augenwinkel gesehen. So.
Ja. Ja, aber vielleicht machst du dir trotzdem nochmal so einen Termin, so einen bezahlten, wo du auf der Website Sachen findest, die du gut findest. Weißt du, so einen Laden, wo du weißt, ich gehe da hin und ich probiere auch nur die Sachen an, die ich online gesehen habe, die ich gut finde, weil dann hängen die dir ja meistens schon mal raus.
Ja, und sowas.
Dann hast du nochmal so ein Gefühl so, und wenn du das dann nicht gut findest, ist auch okay, dann hast du halt 40
Euro bezahlt
oder sowas,
weißt du?
Vielleicht musst du mir gleich mal
nochmal ein paar Adressen rüberschicken.
Ja, ich guck da noch. Also in Hamburg kenne ich mir jetzt nicht so gut aus, aber ich kann auch gucken.
Stimmt,
weil, weißt du, ich war ja mit meiner Schwester und es war so fantastisch, weil die hat sich auf der Webseite in dem Laden die Sachen rausgesucht und hat doch erstmal nur die Sachen anprobiert. Und die war in einem Laden, hat ihr Kleid gefunden, es war perfekt. Und die ist jetzt, das Geile ist ja, die hat jetzt auch nicht das, die hat auch eher ein Anti-Bride-Brautkleid gefunden. Mhm. Also jetzt nicht das, was 5.000 Euro kostet, sondern es ist ja, eine Anti-Bride ist ja auch preislich nicht so teuer wie eine Bride. Das ist ja dann auch mal ganz praktisch, wenn man nicht das möchte, was alle anderen möchten. Das ist dann schon mal ganz gut. Da ist die Auswahl vielleicht ein bisschen kleiner, aber ist auch nicht so teuer. Ist auch ganz gut.
Ja.
Aber ich recherchiere auch gerne für Hamburg. Das mache ich schon so gerne.
Ja, oder ich hoffe jetzt ja auch so ein bisschen einfach auf meinen Algorithmus.
Ja.
Dass wir
aber du musst dich ranhalten. Du musst dich ranhalten.
Ich weiß. Aber wie gesagt, ich glaube, ich mache mir einfach nicht so einen Stress, weil das richtige Kleid kommt schon noch zu mir.
Ja. Das glaube ich auch.
Und wenn es jetzt ein Kleid ist, worauf ich 8 Monate warten muss, dann ist es nicht mein Kleid.
Ja. Und es gibt auch in Hamburg auch richtig viele Secondhand-Designerläden, die so Vintage-Sachen haben, wo du halt reingehst und dann was findest und das lässt du dir anpassen und das ist dann was mehr ein cooler, geiler, weißer Hosenanzug. I don't know.
So.
Von einer guten Marke und einer richtig guten Qualität und dann ist es auch Hammer.
Ja, das hoffe ich. Ich habe ja bald Urlaub, dann gehe ich nochmal rein in die Recherche.
Das finde ich gut. Also, mein Mann hat seine Probezeit bestanden, anderes Thema. Und das haben wir gebührend gefeiert. Mhm. Und zwar waren wir italienisch essen und er wollte schon ganz, ganz lange in dieses Restaurant gehen. Das heißt Osteria del Monte Croce. Das ist in Berlin-Kreuzberg, also bei uns um die Ecke, wo wir wohnen. Und da kannst du nur Menü essen. Also du gehst da hin und bezahlst 75 oder 80 Euro, glaube ich, für 7 Gänge inklusive Weinbegleitung. Nicht Weinbegleitung, also du kriegst 2 Karaffen Hauswein auf den Tisch gestellt.
Ach so, ich wollte gerade sagen.
So super, super rustikal.
Mhm.
Der Service ist auch super rustikal. Die Einrichtung ist auch super rustikal. Also es ist jetzt nicht schicki-schicki, aber super authentisch. Und 7 Gänge, das heißt, du fängst mit Antipasti an, danach kriegst du so frittierte Grissini, irgendwie so frittierter Hefeteig mit Taneggio und Parmaschinken. Danach gab es ein Artischocken-Ziegenkäse-Soufflé. ultra geil. Dann, was gab's noch? Dann gab's eine perfekte Pasta al Ragout.
Lecker.
Oh mein Gott, das war die perfekte Pasta. Und dann noch Porchetta als Hauptgang mit Gemüse und noch ein Dessert. Und ich bin da rausgerollt, ich konnte keinen Meter mehr laufen. Es war so viel Essen. Aber irgendwie war es ganz, ganz geil.
Und ich muss mal jetzt noch mal kurz reingrätschen. Gibt es was Geileres als frittierten Hefeteig?
Nee.
Ich liebe das ja so sehr, ne?
Oh, und der war halt so perfekt salzig auch, weißt du? Der war so richtig würzig.
Ja, ja, ja.
Ich glaube,
ja,
da war sogar so irgendwie Fenchelsaat oder sowas noch drin. Es war richtig gut.
Geil. Oh, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Ah, ich freue mich.
Hat sich wie Urlaub angefühlt. Und das war so in einem Berliner Hinterhof, so eine alte, wie so eine alte Schmiede, so ein ganz kleines Haus, viel zu klein für eine Großstadt. Ganz komisch irgendwie, ganz verwinkelt. Es war irgendwie special. Das ist wieder so ein Ort, den kennt man nicht, weil der auch nicht so hip ist.
Das ist gut. Und wie seid ihr darauf gekommen?
Wir sind da öfter mal vorbeigelaufen und haben das Schild gesehen und sind dann in den Hof und waren so, wie kann das sein, dass hier dieses kleine, winzige Häuschen in diesem Hinterhof mit diesen riesen Häusern steht? Also wie so ein kleines Hexenhaus in der Mitte von dem Hinterhof. Und wollten seitdem da schon voll lange mal hin und haben es nie geschafft, weil es halt auch pricey ist. Ne? Ich finde jetzt 80 Euro für einen Italiener.
Ja, aber für einen Siebengang?
Für den Siebengang war es okay.
Mit
und
Wein?
Ich meine, Getränke mit drin, war okay.
Dann finde ich es wiederum okay, muss ich sagen.
Ja.
Ja, wir haben auch gebührend gefeiert. Philipp hatte jetzt seinen letzten Arbeitstag. Jetzt ist es offiziell. He's out.
Jahr. Das ist so krass.
Für ein Jahr. Das ist richtig krass. Und wir haben es auch noch nicht so richtig geschnallt. Heute ist der 1. März, also heute ist offizieller Start und ab morgen ist er dann einfach ein Stay-at-Home-Dad. Ich finde es so cool.
Ja.
Und ich habe tatsächlich jetzt auch schon einige Interviews dazu gegeben, weil jetzt ist auch bald ist auch Weltfrauentag, ne? Und es kam wieder so das Gespräch auf so, woran liegt es, dass Frauen in der Gastro nach wie vor so rar besiedelt sind. Und ein Grund ist natürlich, weil es zu wenig Stay-at-Home-Dads gibt.
Ja.
Und ich freue mich, dass wir das jetzt einfach so gemacht haben, dass wir dieses Modell jetzt fahren. Und dafür habe ich nochmal gebacken. Er war natürlich auch essen und hat einen ausgegeben und hast du nicht gesehen, aber an seinem letzten Tag
hat er dann
nochmal...
Ah, du hast den Kinderkuchen für...
Ich bringe den Kinderkuchen gemacht. Und ich dachte natürlich, also er dachte sich natürlich, hey, meine Frau ist Kaffeebesitzerin und Köchin, also wenn jemand backen kann, dann sie, I'm gonna ask her. Dann bin ich schön, habe meine Mama angerufen, Babysitterin. Und dann war ich vorher noch in der Weidenkantine am Spritzenplatz, hat mir zwei Tortenboxen mitgebracht und dann habe ich aber gebacken. Du, habe ich Janina noch angerufen, direkt gleich mitgefilmt und ein paar Reels draus gemacht. Und dann habe ich erstmal gemacht Brownies mit Cookie Dough von den Cookies, die ich noch hatte und Salzkaramell. Dann habe ich gemacht Rüblikastenkuchen mit Frischkäse, mit hier Cream Cheese Filling in der Mitte. Dann habe ich gemacht braune Butter Banana Bread mit Kaffee Zimt Swirl. Dann habe ich gemacht. was habe ich noch gemacht? Französischen Apfelkuchen habe ich noch gemacht.
Alto Belly.
Ach, oh, das war
und
toll.
So.
Ich hab's geliebt.
Ihr werdet mich vermissen.
Ich habe hier ein paar Kuchen mitgebracht. Philipp hat nur gesehen, wie alle sein ganzes Team mit so vier Kuchen pro Teller rausgestiefelt ist. das habe ich sehr genossen. Das hat mir wieder so ein bisschen Kaffee-Vibes gegeben, wenn du einfach nur... Ich hatte auch direkt schon Mise en place pro Kuchen, alles vorbereitet, lieb ich ja, alles abgewogen, alles abgefüllt und dann... Das ist ja so schnell gemacht. Also was geht schneller als backen, ehrlicherweise? Ja. So ein Kastenkuchen ist ja easy peasy lemon squeezy.
Ja.
Das war toll.
Geil. Oh, ich will auch wieder backen. Ich will wieder mehr backen. Ich habe Bock auf Backen. Ich habe letztens auch braune Butter Banana Bread gemacht. Das war gut. War lecky.
Ja, lecky. Richtig
lecky. Ich wollte das nämlich so machen, dass ich es backe und mir die in Scheiben schneide und einfriere, damit ich mal eins in den Toaster schmeißen kann. Ist nicht dazu gekommen, war weg.
Ist, bevor ich's einfrieren konnte. Ist auf dem Weg in Boden gefallen, ne? Auf dem Weg in Froster.
Werbung.
Ich sag mal so: Es gibt Zutaten, die machen in der Küche, zumindest für mich, einen Unterschied. Und für mich gehört auf jeden Fall dazu ein guter Wermut. Und ich glaube, Hannah, für dich ja auch.
Ich lieb's so sehr. Das macht mich richtig happy. Und da sprechen wir natürlich über einen ganz besonderen Wermut heute. Und natürlich Neue Libra Original Dry. Einen französischen Wermut mit richtig viel Geschichte. Und ich habe mir die Geschichte ja sogar mal live vor Ort angeguckt. Das ist einfach richtig, richtig toll. Es ist ja so geil, weil es ist in Südfrankreich an der Küste, wird dieser Neue Libra seit wirklich ganz langer Zeit hergestellt und in diesen Fässern mit der Salzluft umgeben. Und das ist alles so Tradition. Weil man merkt einfach, dass da eine richtig gute Tradition hinter ist. Und das schmeckt man einfach auch.
Der Urlaubsvibe ist da auf jeden Fall. Du hast es gerade schon gesagt, er wird sehr, sehr lange schon produziert und zwar seit über 200 Jahren und das Ganze nach dem Joseph Neuilly Herstellungsverfahren. Der hat es erfunden und wie du schon gesagt hast gerade, direkt am Meer in so einem hübschen Fischerdorf Marseillan in Südfrankreich. Und du wirst es wissen, es ist umgeben von Weinbergen und man hat so einen richtig schönen Blick auf einen deiner Lieblingsplätze, nämlich die Austernplätze, ne?
Ich war da ja zwei Jahre her, genau, und bin da wirklich auch mit dem Boot durch diese Austernbänke gefahren. Und das war toll. Und ich habe ja, wie gesagt, auch probiert, dort vor Ort Austern zu essen. War jetzt nicht so meins, aber ich glaube, für Austern essende Person ist das das Tollste, was man machen kann. Und wirklich, dieser kleine Küstenort, ne, es ist ein Traum. Es ist ein Träumchen dort in Frankreich. Richtig, richtig toll. Also, der Wermut wird nach einem Geheimrezept aus feinen Weißwein hergestellt und mit 18 Kräutern und Gewürzen aus der ganzen Welt vermischt. Darunter zum Beispiel Kamille und Koriander und Bitterorange und Holunderblüte. Und du schmeckst das einfach in diesem Wermut. Diese Vielfalt an ganz verschiedenen floralen und würzigen Gewürzen da drin.
Und halt auch dieser einzigartige Reifungsprozess, ne? Das ist ja alles im Freien und das Ganze mit diesem Know-how von dem Maître de Chai, das Ganze sorgt dafür, dass der Geschmack von Generation zu Generation erhalten bleibt. Also du wirst es wissen, es ist richtig, noch richtiges Handwerk. Ja.
Und der Geschmack von Neue Libra ist so ein bisschen zart blumig, also mit Noten von Holunderblüten und Kamille. Und dazu kommen noch Trockenfrüchte und Zitrusfrüchte und alles ist halt so richtig fein und vielschichtig. Und da schmeckt nicht nur als purer Drink auf Eis, sondern eignet sich auch perfekt zum Kochen und Verfeinern von Soßen. Ich habe nämlich letztes Jahr zum Beispiel einen Ofen-Gewürzkarotten damit gemacht. Dazu gab es ein Cashew-Nuss-Pesto und Neue Libra Birnensud mit so Birnenkugeln drin, also süß, sauer, würzig. Und dieser Sud bekommt durch den Neue Libra einfach so eine richtig elegante Tiefe.
Ja, das sah so lecker aus, das Rezept. Ich habe es gesehen. Generell kann man den Wermut einfach in der Küche super gut verwenden, also zum Ablöschen von Soßen. Gerade auch, du warst gerade schon bei Austern, so Fischgerichte, Meeresfrüchte, dazu passt es wirklich hervorragend mit dieser feinherben Note und dieses leichte Zitrusaroma, was da auch immer so ein bisschen mitschwingt. Also es passt wirklich einfach richtig gut.
Ich nehme das voll oft, wenn du keinen Weißwein hast, als Basis für eine Beurre Blanc. Fantastisch.
Ja. Und wenn ihr Lust habt, euch ein bisschen inspirieren zu lassen, dann klickt euch doch einfach mal auf der Webseite von Neue Libra so ein bisschen durch. Da findet ihr nämlich richtig viele Rezeptideen.
Und ihr könnt Neue Libra natürlich im Handel kaufen, also in jeglichen Läden, die ihr so kennt, und online bestellen. Das kann ich euch natürlich auch empfehlen. Und vielleicht landet es ja bei eurem nächsten Dinner als Zutat in eurer Einkaufsliste.
Und wie immer gilt, verantwortungsvoller Genuss ab 18 Jahren ist ja eh klar, ist ja Alkohol. Aber alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Also klickt euch einfach mal ein bisschen durch. Werbung Ende. Ja, und Janina und ich haben noch was gemacht. Ich habe wieder meinen Slow Juicer rausgeholt. Wir haben Sorbet gemacht.
Ich hab's doch gesehen. Das sah so geil aus.
Hanna, das war so lecker. Das ist meine Sommerspeise. Und wie geil ist das bitte auch, so ein Sorbet mit Kindern zu machen, wenn du oben einfach nur frisches Obst oder gefrorenes Obst reinschmeißt und unten kommt einfach Eis raus. Das war so lecker.
Hast du da einen extra Aufsatz?
Nein, einfach so rein.
Ich dachte, bei mir einen extra Aufsatz. Ich glaube nicht. Ne? Man macht das einfach oben rein.
Und das kommt dann halt nicht da raus, wo sonst der Saft rauskommt, sondern da, wo halt die Saftreste oder die Obst- und Gemüsereste rauskommen. Und da werde ich aber nochmal schön mit Birne und so arbeiten. Da habe ich mir schon was überlegt. Pass mal auf.
Und das ist ja auch für dein Kind Hammer.
Ja, wie
Wenn
geil ist
Zahn,
es, oder?
Dann kriegt er mal ein kleines Eis.
Mache ich ihm mal einen kleinen Sorbet, meinem kleinen Kind.
Kleines Bananeneis. Hammer.
Ach, ich habe auch wieder, gerade habe ich so kleine Bohnenfrikadellchen gemacht mit weißen Bohnen, ein Ei, ein paar gemahlene Haferflocken und dann habe ich die in Airfryer geschoben und in so Fingersticks quasi wie so eine kleine Cevapcici gemacht. Die gibt's heute zum Mittag. Bin ich mal gespannt, ob er die mag. Aber bis jetzt hat er wirklich alles gegessen, was ich ihm serviert habe.
Bohnenfrikadellen.
Ja, das Einzige, was er nicht so gerne mochte, war, habe ich ihm gemacht, Kartoffel, Brokkoli, Tofu als Brei. Mhm. Das mit dem Tofu, das ist ohne Salz, da kommt nicht viel bei rum, ne? Und dann hast du Kartoffeln und Brokkoli, das schmeckt alles nicht. Muss ich mit ein bisschen Apfelmus bestechen, dann ging es aber. Ja. Naja. Du, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Service, was?
Ja.
Service bitte.
Ich habe dir ja angeteased und habe gesagt, Zora, schmeiß bitte Netflix an und gucke dir diese Doku an, weil wir lieben es ja, wenn es Dokus über KöchInnen gibt. Und der große Gordon Ramsay hatte eine Doku auf Netflix. Wie heißt sie? I am Gordon oder so? I am Gordon Ramsay.
Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Ich habe aber tatsächlich bis jetzt nur 1,5 Folgen oder so geguckt. Die sind auch recht lang. Ja. Aber ich kam irgendwie nicht weiter. Bin immer eingeschlafen wahrscheinlich.
Aber wie fandst du die ersten 1,5 Folgen?
Richtig cool, ehrlicherweise. Ich finde das ja so interessant, dahinter die Kulissen zu gucken und da mal so ein bisschen Mäuschen zu spielen. Und finde es auch immer richtig crazy, dass die einen dann so mit nach Hause nehmen und die Kinder und sowas auch zeigen. Ja. Das finde ich nach wie vor immer, also vor allen Dingen, weil die noch so klein sind.
Ja.
Und finde es irgendwie funny, dass die beiden jetzt, ich weiß nicht, wie alt sind die? So 50 rum oder so?
Mhm.
Und dass die, wie viele Kinder sind es? Fünf?
Fünf. Ja, die haben drei erwachsene Kinder im Alter zwischen 23 und 27. Nee, vier Kinder, also Zwillinge und dann noch vier Kinder im Alter zwischen 23 und 27 oder so.
Mhm.
Und noch zwei Nachzügler.
Das finde ich so witzig.
Das eine Kind ist 18 Monate. Das ist aber ganz spät noch gekommen.
Ja. Das finde ich irgendwie funny, dass sie so viele Kinder haben irgendwie.
Ja.
Und ja, ich finde es richtig krass. Also der hat ja auch so ein heftiges Imperium einfach. Ja. Ich muss allerdings sagen, Gordon Ramsay war für mich nie, ich hatte den nie so auf der Kette. Ich habe nicht so viel mit dem geguckt. Und klar, man kennt Gordon so, aber woher ist der nochmal? Hell's Kitchen, genau. Ich habe den jetzt nicht so auf dem Schirm wie ein Jamie oder so.
Nee, weil er ist auch komplett USA.
Ja.
Gordon Ramsay ist ja gar nicht mal sein größter Markt sind, glaube ich, die USA. Und Asien ist ja, glaube ich, auch mega groß. Ich weiß nicht genau, wo die in der Doku zeigen, dass ein Land, ich habe vergessen, welches Land das war, ob es Thailand war. Naja, in einem Land neben der USA ist sein zweitgrößter Markt. Das ist irgendwie auch absurd, weil ist gar nicht so riesig. Und diese Doku beschreibt halt den Weg, also die haben ihn ein Jahr lang begleitet, von der Idee, ein neues Restaurant zu öffnen, und zwar Bishop Street 22 oder irgendwie so, oder 72. Ja. Und
das 22 ist so, Twist Bishop Street, so,
ja, das ist halt in so einem riesen Hochhaus, oben, oberste Etage mit dem krassesten Blick, und er eröffnet einfach vier Restaurants in diesem
Gebäude.
Und was war
das? 22 Millionen oder was?
25 Millionen Pound. So,
25
und
Millionen Pound,
da wird alles neu gebaut. Er macht, ich glaube, ein asiatisches Restaurant, ein riesiges, ein Bistro-Restaurant, eine Kochschule und ein Fine Dining mit 12 Sitzen. Und diese ganzen Restaurants baut er da komplett neu rein. Und das ist so absurd.
Mir wird so der Arsch auf Grundeis gehen. Alto Belli.
Also du weißt, wie viele Angestellte, wie viel Geld da reinsteckt. Und da musst du diesen Laden vollkriegen, ne?
Und weißt du, zieh dir mal rein, wenn du da Verzögerungen im Bau hast, ne? Ich glaube, das hat er auch mal gesagt. Jeder einzelne Tag, den er nicht aufmacht, kostet ihn keine Ahnung wie viele Hunderttausende von Pounds. Aber er meinte auch, wenn das Ding läuft, ne, auf der anderen Seite, dann spielt das aber, dann ist das aber eine Cash-Machine.
Ja, das fand ich echt spannend, wie das so, er macht das, aber ist eigentlich auch gar nicht da, weil er natürlich ein riesen Team hat und fliegt durch die Gegend, weil er macht natürlich, ist er auch noch der Hauptcaterer von der Formel 1 und hat da noch seine Restaurants und ist irgendwie die ganze Zeit busy, 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 aber wenn er zu Hause ist, kommt dann mit dem Helikopter angeflogen. Das sind so Welten, das ist so absurd.
Ja,
ruft die Beckhams an und hier und da. Und es ist, ich finde es so krass.
Ja, oder? Und das als Koch.
Ja.
Und das als Koch. Ja. Ich finde es irgendwie crazy.
Ja. Und hat irgendwie aber genau wie alle Großen, ist er so richtig durch die Hölle gegangen. Der hat bei Marc-Pierre White gekocht. Und Marc-Pierre White war für mich immer so ein Name in der Ausbildung. Das war auch so ein Held von meinen ganzen Sous-Chefs und Küchenchefs. Die haben immer so Anthony Bourdain und Marc-Pierre White. Sind so die krassen, coolen. Aber er war ein Arschloch. Der ist durch die Hölle gegangen bei Marc-Pierre White in der Ausbildung. Oder er war, glaube ich, sein Sous-Chef. Er hat nicht die Ausbildung gemacht. Er war der Sous-Chef. Und der hat irgendwie eine Pastasorte nicht dick genug ausgerollt und musste dann
ja, das
die
war
ganzen
ja wohl der größte
Gänge
Scherz.
Bezahlen aus seiner eigenen Tasche. Obwohl die trotzdem Alter, rausgeschickt so eine, haben. Weißt du, so ein Mobbing. Das ist so
viel. Das kann man sich wirklich nicht ausdenken. Ne? Das ist einfach so abartig, ey.
Ja, also wenn ihr mal so ein bisschen größenwahnsinnige Kochpersonalitäten im Fernsehen sehen wollt, guckt euch mal die Doku an.
Ja, größenwahnsinnig. Ich glaube, das
ist spannend, ja.
Ich finde die Dynamik zwischen ihm und seiner Frau aber auch irgendwie ganz witzig. Ja. Also sie hat da, glaube ich, schon auch so ein bisschen ein Auge drauf auf ihn. Und
wie viel der flucht. Ja.
Aber dafür ist er ja auch so ein bisschen bekannt, ne?
Ja.
Aber ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe, wie gesagt, erst anderthalb Folgen oder so geguckt. Ich gehe da nochmal wieder rein.
Ja, also ich kann es empfehlen. Ich fand es irgendwie ganz, ich fand es ganz interessant.
Ja, ich fand's auch interessant. Also wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Wir lieben ja Dokus über Persönlichkeiten.
Ja, das stimmt. Hey, und wir haben ein paar Probleme am Herd reinbekommen.
Probleme am Herd.
Ja. Und zwar haben wir eine Frage zu Jutsu bekommen, und zwar von Jason und Anne. Und die haben sich Jutsu-Saft im Asiamarkt gekauft, also eine Flasche. Und sie haben geschrieben, er schmeckt sehr spannend, aber wir haben noch keinen so richtigen Plan, wie wir es verwenden können. Habt ihr vielleicht ein paar alltagstaugliche Tipps für uns? Und ich finde, das ist schon der größte und erste Fehler. Jutsu-Saft trinkt man nicht pur.
Ja,
das schmeckt
man
nicht.
Man trinkt ja auch keinen Limettensaft pur.
Ja. Also man behandelt das wirklich wie Zitronensaft aus der Flasche. Man muss das weiterverarbeiten. Und das ist natürlich sehr sauer.
Ja.
Sehr sauer. Und ich finde das gut, aber das braucht, ne, wenn du Säure hast, immer auch Süße, damit du das ausgleichen kannst und damit das scheinen kann. Du brauchst da wirklich nicht viel von.
Ja.
Also, ich mache einen geilen Jutsu Curd.
Ich wollte gerade sagen, delicious. Ich wollte gerade sagen, nicht Lemon Kee Pie, sondern ein Yuzu Kee Pie. Ja. Richtig geil. Mit so einer süßen Baiserhaube obendrauf, so einen richtig schönen Yuzu Curd.
Ja, weil du hast viel Fett in einem Curd, weil du hast Eigelb.
Ach so,
also mit Eigelb und Zucker, also das Süße und das Fett und dann noch kommt Butter dazu. Und das gibt natürlich diesem Jutsu-Aroma so die perfekte Grundlage, um so perfekt zu scheinen.
Ja, ja, ja.
Das ist richtig geil.
Ich war gerade bei Frischkäse, weil ich so ein No-Bake-Cheesecake auch geil finde. Wenn du da so ein bisschen Yuzu noch mit reinmachst, auch lecky. Ja.
Richtig gut auch in Drinks. Also Jutsu-Saft ist perfekt für Cocktails. Das macht richtig Spaß.
Mhm. Granitee.
Ja.
Wenn man sich da so einen schönen Sirup kocht, richtig schön süß, vielleicht noch mit ein bisschen Minze oder so und dann so ein
Kratzeis
draus macht, auch geil. Jetzt im Frühling, wenn der Frühling vor der Tür steht. Und mit Butter, so eine Butter-Yuzu-Geschichte, wenn du so Lachs oder sowas anbrätst, auch
oder
geil.
Oder Jakobsmuscheln. Irgendwie so Seafood ist auch, glaube ich, fantastisch mit Yuzu.
Ja. Oder in einem Salatdressing ganz einfach. Anstelle von Essig oder Zitrone nimmt man dann einfach Yuzu.
Ja. Probiert euch da mal aus und schreibt mal, ob ihr was draus gemacht habt. Aber ich glaube, mit so einem Curd, das macht richtig viel Spaß.
Lecky. Oder auch so noch ganz kurz als Basis für so eine Hollandaise.
Ja, fantastisch. Passt auch super zu Fisch.
Ja, also jetzt so in der Reduktion. Das stelle ich mir auch sehr gut vor. Toll.
Ja, und wir haben noch ein anderes Problem bekommen. Warte, ich muss es kurz raussuchen. Ich glaube, das hast du mir geschickt, ne? Dort ging es um das Karottenreiben. Und ich musste lachen, weil
ich musste auch lachen.
Ich finde es auch immer richtig nervig. Ihr Problem ist nämlich, egal welche grobe Reibe ich nehme, fliegt mir die grob geraspelte Möhre um die Ohren und ich muss die Hälfte der Möhren von Ablage, Küchengeräten und Co. in den Salat schieben. Uncool.
Ja.
Und die Reste auf der Rückseite der Reibe abkratzen, finde ich auch recht räudig. Liebe es, dass du das Wort räudig benutzt. Geht es nur
ich
mir
auch.
So? Nein, mir geht es genauso.
Ich muss allerdings sagen, es gibt da, also in meinen Augen kann man die Möhre auf zwei verschiedene Winkelarten an die Reibe ranhalten. Mhm. Und wenn es im rechten Winkel ist und man quasi einfach nur mit diesem kurzen, runden Ende, dann ist es wirklich all over the place. Aber wenn man von oben einen ganz, ganz schmalen Winkel zur Reibe hat, dann kriegst du zum einen viel längere Raspel und zum anderen fliegt es nicht so durch die Gegend. Ja. Das wäre jetzt mein Tipp.
Mein Tipp auch. Und ich muss sagen, ich bin kein Freund von Kastenreiben. Ich mag das nicht. Ich mag auch nicht mit der Hand dann reingreifen und das auf der anderen Seite abkratzen. Ich habe für jede Stärke einer Reibe eine eigene Microplane. Die aber die komplette Ausstattung. Und ich habe das Gefühl, weil man kann die in die Schüssel reinstellen. Unten an der Microplane ist ja immer so ein Gummirand dran und stellst sie in die Schüssel rein, reibst sie in die Schüssel rein, dann haust du das Ding ab und dann geht auch das meiste in die Schüssel rein und fliegt nicht mehr, rum.
So Kastenreiben, ich bin großer Freund von den Vierkantreiben, weil man die, wie gesagt, stellst du aufs Brett und dann einfach so von oben reiben mit der Hand, so eine flache Hand machen. Das ist dann auch nochmal so ein Schutz, dass es wegspringt. Und dann gehe ich einfach mit dem Schlesinger einmal drumherum, schieb den Schlesinger unter die Vierkantreibe und gehe mit dem ganzen Moped dann zur Schüssel und nehme den Schlesinger weg und dann fällt es unten alles raus. Dann klopfe ich die Vierkantreibe auch nochmal eben kurz ab, kann mit dem Schlesinger von außen nochmal die Reibe ab, gehe kurz einmal innen rein und dann fertig.
Kannst du dazu vielleicht mal ein Video machen?
Ja, kann ich anbieten. So ein Tutorial.
In dem Tempo mit der Beschreibung.
Also, wenn du es jetzt nicht schaffst, dann weiß ich es auch nicht.
Und dann mit dem Schlesinger. Fantastisch, ja, ich kann es mir wirklich sehr also, so gut geht's. Vorstellen. So geht's.
Ja, und das dauert dann ein paar Sekunden. Danach brauchst du es einfach nur unter heißem Wasser abstellen und das Ding ist in 0, nix wieder in der Schublade gelandet.
Ja. Okay, ich sag nichts mehr dazu.
Gut, dann machen wir weiter.
Machen wir weiter. Wir gehen ins Dreierlei und wir konnten nicht anders, weil wir uns so sehr auf diesen Frühling freuen.
Ich halte es kaum aus.
Dass wir mit einem Frühlingsbanger anfangen.
Unser kulinarisches Dreierlei.
Und das ist ein wirklicher Banger. Ich war heute Morgen bei dem ersten Schläfchen von dem Kleinen mal kurz beim Instagram unterwegs und habe ich gesehen, Alina Meissner-Bibraut hat schon ein fucking Bärlauchblatt gefunden. Mhm. Hallo? Und da habe ich gedacht, das ist doch mal der perfekte Anlass für ein Dreierlei mit Bärlauchgerichten, auf die wir uns am meisten freuen.
Ja, und ich habe auch so ein bisschen geguckt, ich habe drei Sachen rausgesucht, die ich noch nie gemacht habe und die ich aber unbedingt mal ausprobieren möchte. Nee, stimmt nicht.
Okay.
Also zwei Sachen möchte ich dieses Jahr unbedingt mal ausprobieren, weil ich die noch nicht gemacht habe. Und eine Sache, da freue ich mich richtig doll, das zu kochen. Ja.
Da bin ich gespannt. Ich bin super langweilig und klassisch geblieben. Liegt vielleicht aber auch an meinem müden Gemüt. Okay, dann fang du mal an.
Ich fange an mit der Nummer 3 und das wollte ich eigentlich schon letztes Jahr machen. Ich will unbedingt Bärlauch-Kimchi machen. Ich glaube, dass das, also ich habe das jetzt schon voll oft gesehen, erstens eine voll gute Art ist, das haltbar zu machen. Und dann hast du immer ein Glas Bärlauch-Kimchi, das ist ja unendlich haltbar.
Lecky.
Und schön spicy und das passt zu allem. Und durch diese zwiebelige, knoblauchige Bärlauch-Kimchi, Geschmack ist das, glaube ich, geil im Kimchi.
Da bin ich mal gespannt. Ja, das stelle ich mir toll vor.
Und dann mache ich mir so ein großes Stampfglas voll und dann wird das schön mit Chili-Paste und so, wird da schön Bärlauch-Kimchi gemacht.
Lecky.
Und dann wird der so sauer, also fast wie so ein bisschen gepickelt, sauer, Bärlauch-spicy. Kann ich mir gut vorstellen.
Da kann ich mir auch vorstellen, dass man da richtig harten Mundgeruch von kriegt, oder?
Und Furzen musst du wahrscheinlich auch davon.
Kimchi. Also, ich liebe ja nicht nur frittierten Hefeteig, sondern ich liebe ja einfach Teig generell. Und ich freue mich auf eine Bärlauch-Ravioli. Also, braune Butter dazu, bisschen, keine Ahnung, kleine Zitronenabrieb vielleicht obendrauf. Und dann einfach so eine quietschgrüne Bärlauch, vielleicht ein bisschen Ricotta. Und ansonsten möchte ich mich da einfach nur reinsetzen.
Fantastisch. Hunger habe ich da drauf.
Ja. Also, und wie geht's bei dir weiter?
Meine Nummer 2 ist auch eine Sache, die ich gerne ausprobieren möchte. Und ich bin zwar nicht so richtig back im Game, du bist da schon viel weiter vorne im Sauerteig-Game. Und ich würde gerne mal das Croissant-Sauerteig ausprobieren mit Bärlauchbutter. Weißt du, dass du so einen Butter-Sauerteig backst, wo du halt so Butter reinmachst und dann wird das halt so crunchy, fettig, ja, aber mit Bärlauchbutter, sodass du es eigentlich dann noch so spicy hinbekommst. Ja, das finde ich ja nur geil.
Ja, mein Sauerteig muss jetzt leider wieder so ein bisschen warten. Ich habe ihn jetzt im Kühlschrank, aber jetzt habe ich keine Zeit mehr.
Jetzt geht's früher in Urlaub.
Jetzt muss ich erstmal wieder arbeiten, dann geht's in Urlaub. Und ja, bis dahin muss er jetzt, weiß ich nicht, vielleicht überlebt das auch nicht. Schauen wir einfach mal. Meine Nummer zwei würde aber auch sehr gut zu einem Sauerteigbrot passen. Es ist nämlich zum einen Bärlauchöl/Bärlauchbutter. Ich brauche nichts mehr sagen.
Ja. Es ist also einfach Beste.
Es ist einfach das Beste. Du hast dieses grüne, satte, knoblauchige, schöne Öl. Du hast eine aufgeschlagene Butter, da kommt ein bisschen Bärlauchöl rein, da kommt noch ein bisschen Bärlauchöl drauf. Und dann hast du ein schönes Brot dazu.
Ja. Es braucht nichts mehr.
Es braucht nichts mehr. Ein paar Tropfen Bärlauchöl, manchmal in ein Dressing, manchmal in eine schöne Beurre Blanc, manchmal vielleicht zu einer kleinen Nudel mit dazu.
Kartoffeln und Quark mit Bärlauchöl, geil.
Kartoffeln und Quark mit Bärlauchöl, hallo.
Nicht mehr, braucht nichts mehr sagen.
Nein.
Meine Nummer 1 ist ein Rezept, das ist ein bisschen ähnlich wie deine Nummer 3, kommt aus meinem Kochbuch im Frühjahrskapitel. Dort sind Gnocchi zu finden. Kleine, kreisrunde, kugelige Kartoffelgnocchi in einer quietschgrünen Spinat-Bärlauchsoße und obendrauf so in brauner Butter geschmolzener Bärlauch.
Ey.
Ich freue mich so, das Rezept wieder zu kochen. Ich habe es jetzt ein Jahr lang nicht gekocht. Ich freue mich da so doll drauf.
Ich habe so ein inneres Verlangen gerade nach Bärlauch. Krass.
Ja, in Berlin gibt es ja leider keinen. Vielleicht muss ich hier bei meiner Schwester mal gucken. Vielleicht finde ich ja hier was.
Ich muss meine Mutter auch mal beauftragen auf dem Land. Da muss ich mal gucken. Meine Nummer 1 ist ähnlich. Es sind Bärlauchspätzle. Bärlauch-Käsespätzle. Ich sterbe doch. Ich liebe das so sehr. Also ja, richtig geiler, geschlagener Spätzleteig.
Aber machst du die Spätzle, also ist das dann quasi so ein Bärlauchpüree und dann machst du so quietschgrüne Bärlauchspätzle?
Nee. Ich mache normale Spätzle und dann mache ich ein ganz, ganz starkes, also so eine Bärlauchmatte, Bärlauchpesto quasi. Und dann, ich weiß, man macht es eigentlich nicht, aber ich mache einen kleinen Schluck Sahne dann in die Spätzle und dann rühre ich da den Käse rein, dass das so richtig cremig wird. Mhm. So, also nicht so klassisch geschichtet mit Käse und dann gebacken, sondern so, dass es so schlotzig,
ja,
ganz, ganz schlotzig. Ganz, ganz lecker.
Oh, ich habe richtig Bock auf Bärlauch. Oh mein Gott.
Jesus Christ. Und es gibt noch eine Sache, auf die haben wir beide sehr Bock. Deswegen würde ich sagen, trinken wir erstmal ein Bier, damit wir euch sagen können, was das ist. Feierabendbier.
Weißt du, was ich gekauft habe eben? Ich bin ja mit dem Auto hier ganz schnell zu meiner Schwester gefahren.
Mhm.
Ich habe richtig hyper auf alkoholfreies Bier im Moment, weil ich mache immer noch ein bisschen Alkoholpause.
Mhm.
Meine Schwester, ich war so, hast du alkoholfreies Bier, weil ich habe Bock, 1, 2, 3 Bierchen heute zu trinken. Habe mir ein schönes 0,0er Corona gekauft, weil das finde ich
ja
fantastisch.
Genau, ich find, das liebe ich auch.
Auch Day-Drinking-Tag mal, ein kleines Corona.
Mhm,
und wozu passt ein kleines Bierchen am besten?
Vielleicht zu einem kleinen, zu einer kleinen Bratwurst.
Heute wird angegrillt. Heute wird angegrillt.
I love it.
Es ist einfach Februar. Nee, März. Es ist schon März.
Es ist schon März. Und ich sag mal so, eigentlich ist mir auch scheißegal, welcher Monat ist, wenn die Sonne scheint, ja. Und die Rinderfilets draußen auf mich warten.
Och.
Dann wird der Grill angefeuert.
Ich freue mich so.
Es ist so. Ja. Genauso werde ich es heute auch machen. Wir feiern nämlich gleich nochmal gebührend unseren letzten Sonntag sozusagen. So, pass auf, und dann erzähle ich dir, wie ich nächste Woche wieder einsteige.
Mhm.
Morgen ist Montag. Morgen treffe ich mich erstmal mit unserer Küchenchefin. Erstmal updaten. Mhm. Was geht down?
Was ist das letzte Jahr passiert?
Was ist passiert? Wo stehen wir überhaupt? Dann habe ich ein Mittagessen mit der Produktionsfirma von der Küchenschlacht XXL, wo ich ja bald moderiere. dann gehe ich erstmal ganz kurz zur Pediküre und dann gucke ich mir abends noch eine Fläche an, die ich erspäht habe. Mhm. Am Dienstag drehe ich das Kochstudio mit Bettina Tietjen. Am Mittwoch habe ich den Vormittag ZDF-Interview-Marathon für die XXL-Nummer. Danach drehe ich Folgen, das schmeckt. Am Donnerstag gehen wir erst Trauringe anprobieren und dann drehe ich für die Küchenschlacht und dann fliegen wir in Urlaub.
Du machst es genau richtig. Alles voll geballert und dann wieder Urlaubspause. Dann wieder durchballern, dann wieder
Urlaub. Und wenn, ja, ohne Witz, wenn wir wieder da sind, dann habe ich, glaube ich, 8 Tage so ein Programm. Mhm. Und dann fliegt Philipp weg und dann habe ich so ein abgeschwächteres Programm, weil ich dann ja quasi immer nur Baby.
Philipp macht jetzt also ein Jahr Elternzeit und fliegt erstmal allein in Urlaub, ja?
Richtig. Ich habe das schon öfter mal gesagt, ich habe ihm versprochen, ich werde es ihm immer möglich machen zu surfen und er hat jetzt ein Jahr frei. Er kann jetzt erstmal, nachdem wir jetzt den Kleinen bekommen haben und er so lange nicht mehr surfen konnte, er darf jetzt erstmal 2 Wochen surfen. Genau. Aber das ist quasi mein Einstieg nächste Woche.
Alto-Belly. Ja,
ich hab Bock. Das Was steht gut. bei dir an?
Ich will eigentlich gar nicht drüber reden, wie das mit dem Haus im Moment aussieht, aber da passieren Dinge.
Aha.
Aber die werde ich jetzt hier nicht ins nähere Detail besprechen, weil ich will es nicht jinxen.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, ist das doch jetzt ein schönes
Abschluss. Das könnte ein großes, oder? Ein großes
kleiner
Projekt werden.
Kleiner Cliffhanger. Du, ich bin gespannt.
Ja. Hey,
das schick mir schön. Gleich mal ein paar Bilder von eurem Angrillen. Ich bin
das
heiß.
Das mache ich aber, du. Ich bin nicht verantwortlich dafür, ne? Ich esse nur. Ich bin gespannt.
Ach, du bist zu Gast. Ja. Ja. Ich hoffe, du kannst es genießen.
Das hoffe ich auch.
Tschüss, bis nächste Woche.
Tschüss.
Rahmenstufe.
Ein Podcast mit Hannah und Zora.